Willkommen zu Fäusi Federal. Das ist der Talk direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim mit interessanten Gästen. Heute mit dem Gerhard Pfister, Präsident von der Mitte und Nationalrat aus dem Kanton Zug. Wir reden über die Reform der beruflichen Vorsorge und dann auch über die Schutzklausel, dass die Forderung, die er die Sommerpause für uns Journalisten innerhalb von kürzester Zeit beendet hat und wo wir noch genauer wissen wollen, um was es dort geht. Zuerst aber, wir stimmen bald ab über die Reform von dieser zweiten Säule, berufliche Vorsorge. Eine komplizierte Vorlage, ich habe ein bisschen den Verdacht. Viele stimmen vielleicht am Schluss nein, weil sie gar nicht wissen, um was es geht. Es ist viel zu kompliziert.
Das mag sein, es ist eine technische Vorlage, aber es geht um eine relativ einfache Sache, wenn man es auf Grundsätze herunterbricht. Es geht darum, um die Reformfähigkeit von unserer Altersvorsorge. Da gibt es die erste Säule, die AHV, da gibt es die zweite Säule, die von Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammengetragen wird, wo gemeinsam Erspartes angehäuft wird. Und dann gibt es die private Möglichkeit, das ist die dritte Säule. Und die zweite Säule ist genauso reformbedürftig wie die erste.
Und, warum?
Weil dort eine Umlagerung passiert von der jungen zu den älteren Generationen, weil der Umwandlungssatz zu hoch ist, innerhalb vom obligatorischen Bereich. Die Reform betrifft ja eigentlich nur noch 15% für die Leute, die im obligatorischen versichert sind. Es werden auch die bisherigen Renten nicht angetastet. Aber in diesem Bereich muss man etwas machen. Und man muss vor allem etwas machen für die kleineren, tieferen Einkommen, das ist ein wesentlicher Fortschritt von dieser Vorlage. Und wir wollen schauen, ob das Volk auch so sieht.
Jetzt eben, der Satz, heute 6,8%, muss ich kurz vielleicht erklären, wenn man 100'000 Franken auf dem Kapitalkonto hat, wenn man in die Rente geht, kommt man 6'800 pro Jahr über, in Zukunft nur noch 6'000, weil der Satz auf 6% gesenkt wird. Das ist eine Rentenkürzung, sagen die Gegner.
Das ist keine Rentenkürzung, weil es ist eben nicht die AHV, wo man könnte sagen, das ist eine statische Rentenkürzung, sondern es geht darum, dass man das Kapital, wo drei Beitragszahler dazu bringt, nämlich der Arbeitnehmer,
jeden Monat, genau,
der Arbeitgeber und die Zinsentwicklung, da gehen drei gemeinsam sparen rein. Und dass man dort den Umwandlungssatz muss senken, ist einfach, weil alle sehr viel länger leben. Das ist versicherungsmathematisch richtig. Und noch eines, oder? Es geht nur noch bei 15% der Menschen darum, dass man das macht bei den anderen, die umhüllende oder andere Pensionskassen haben, ist das gar nicht. Mhm. Ist das bereits gemacht worden?
Mhm. Vor allem die Frauentreffis, sagen die Gegner, die kommen, also natürlich pro Monat ist es schon auch weniger, was denn ist, oder? Weil man länger lebt, ist es einfach im, also wenn man das Glück hat, länger zu leben, ist es keine Kürze.
Ja, also es ist einfach aus meiner Sicht völlig falsch, wenn man sagt, es ist eine Rentenkürzung. Oder? Es ist ein grösserer Beitrag als Alterssparen.
Oder? Man muss auch mehr zahlen, das ist ein weiteres Argument dagegen.
Ja, aber man trägt mehr bei, damit das Kapital grösser wird und damit das Kapital länger langt. Insofern sehe ich nicht, dass das eine Rentenkürzung ist, sondern es ist eine Sicherung von einer Rente.
Jetzt gibt es 15 Jahrgänge, haben eine Art Übergangsfinanzierung. Da ist man links wahnsinnig entgegengekommen. Es gibt auch auf bürgerlicher Seite Kreise, die das als einen falschen Kompromiss finden, weil er viel zu teuer ist, weil man viel zu viel muss zahlen muss, um die 15 Jahrgänge können absichern, sozusagen.
Das ist auch aber aus sozialer Sicht völlig richtig, oder? Weil das die 15, die jetzt 50 sind, sagen wir mal, oder? Die sind nicht in der Lage, das, was ihnen eben vom Umwandlungssatz oben runtergeht, das ausreichend zu kompensieren bis zur Pensionierung, dass die eine Übergangslösung und dass die einen Zuschuss bekommen, ist deshalb völlig richtig. Und ich warne einfach die sogenannten bürgerlichen Vertreter, die sich da dagegen stellen, vor einem Nein, weil wir haben es mehrfach erlebt, Reformen in diesem Bereich sind extrem schwierig, mehrheitsfähig zu machen und die Mehrheiten dafür zu finden im Volk. Wenn man das ablehnt, dann ist die zweite Säule aus unserer Sicht langfristig fast nicht reformierfähig. Und da erwarte ich eigentlich auch von den Bürgerlichen, die da Partikularinteressen haben, dass sie zugunsten des Gesamten ein bisschen zurückhaltender sind.
Aber wie ist das? Im Parlament ist man eben links wahnsinnig entgegengekommen und dann macht es gleich das Referendum. Was ist da passiert? Was ist
Dann müssen Sie die Linken fragen. Letztendlich ist es darum gegangen, eine soziale und ausgewogene Vorlage zu machen. Wir sind überzeugt, das ist eine. Die Linken würden aus meiner Sicht bei jedem Kompromiss, bei jeder Lösung, wo es um die zweite Säule geht, nicht Hand bieten.
Warum?
Ich glaube, weil sie kein Interesse haben, dass die zweite Säule gleich stark wird oder dass sie an Ansehen gleich spaltet wie die erste. Sie setzen eigentlich langfristig darauf, dass es eine Volkspension gibt. Und sie haben eigentlich nie ein grosses Interesse gehabt an der zweiten Säule, weil es halt eben auch durchaus eine liberale Lösung ist und weil es eben eine gute Lösung ist. Ich glaube, das sollte man nicht überbewerten. Und man muss sagen, genauso wie es innerhalb der Bürgerlichen ein paar gibt, die da eine andere Meinung haben, gibt es auch bei den Linken Leute, die abweichen und die sagen, das ist ein wichtiger Reformschritt, gerade eben für tiefe Einkommen, gerade eben für Teilpensen und gerade eben für die Frauen. Mhm.
Die Teilpensen, die sind in Zukunft besser versichert, weil man, das ist auch so ein schwieriges Wort, den Koordinationsabzug senkt, also ein grösserer Teil vom Lohn ist dann in der zweiten Säule versichert. Das kostet aber auch wieder, während man schafft. Man hat dann weniger Netto im Portemonnaie und der Arbeitgeber muss auch noch zahlen. Dafür hat man dann in der Rente eine höhere Rente. Da gibt es auch Leute, die das nicht gut finden, weil das teurer wird, oder?
Also ich begreife das wirklich nicht. Jetzt hat man jahrelang gesagt, wir haben das Problem bei Teilzeitpensen, dass die gar nicht in eine Versicherungslösung reinkommen. Jetzt hat man es gemacht und eine Versicherungslösung ist natürlich auch ein Beitrag vom Arbeitnehmer, vom Arbeitgeber, vom Zinszahler. Also es ist ein Sparen. Und das ist ganz klar, dass wenn Sie auf die Seite legen, für spätere Zeiten, dass Sie dann vielleicht halt etwas nicht ausgeben können im Moment. Aber gemessen an dem, was der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer beitragen, ist es absolut fair und es ist eben gerechtfertigt. Man muss sich entscheiden, entweder lässt man das Risiko offen, dass tiefe Einkommen und Teilzeitpensen nicht versichert sind und gar keine Pensionskasse haben, oder man macht jetzt eine Pensionskasse.
Man könnte sie auch offen lassen und dass die Leute entscheiden, ob sie es wollen oder nicht. Sie könnten da, oder?
Ich glaube, das wäre letztendlich ein bisschen gefährlich, weil es braucht ja nicht nur den Entscheid vom Arbeitnehmer, sondern auch vom Arbeitgeber. Und ich glaube, die totale Liberalisierung hätte dort also aus meiner Sicht auch die Aufkündigung von der Sozialpartnerschaft zur Folge, weil natürlich dann unter Umständen ein Arbeitgeber kann sagen, okay, ich nehme dich oder ich nehme sie, aber ich will mit ihnen keine Pensionskassenlösung. Also es braucht immer zwei Seiten in der zweiten Säule, es braucht beide Sozialpartner. Und ich glaube, dort wäre eine vollständige Liberalisierung nicht zielführend.
Ein Argument von den Gegnern wollte ich Sie noch fragen, oder es wird ganz stark gespielt, auch auf Plakat. Finanzindustrie tut mit dieser Vorlage weiterhin Milliarden abgarnieren.
Ja, wenn man sieht, dass es dass 1200 Milliarden Kapital verwaltet wird und wenn man sieht, dass 6 Milliarden für die Verwaltung davon weggehen, sind das 0,5%. Ich glaube, es kann jeder mal bei seiner Bank nachfragen, ob 0,5% ob das viel ist oder wenig. Mhm. Es ist angemessen, aber es ist auch ein Klischee, das man natürlich immer wieder benutzt, dass bei der Pensionskasse, dass die einfach abzocken. Aber die Verwaltungskosten insgesamt gemessen an dem Vermögen, das da verwaltet wird, sind durchaus adäquat.
Ich finde es noch verrückt, die Kampagne von den Gegnern, also mit, ist wirklich, sie erinnert mich halt schon an irgendwie Zustände in den USA oder so, wo man einfach Zeug behauptet. Ich meine, es ändert ja an den Verwaltungskosten in dieser Vorlage nichts, oder? Nein. Und man bringt es einfach, weil man genau den Reflex triggern.
Ja, das ist ein bisschen eine Zeiterscheinung. Das ist nicht nur bei dieser Abstimmung ein bisschen der Fall, dass Emotionen oder einfach schlechte Emotionen oder negatives Image einfach mal geprägt wird, damit man nicht in die Diskussion hineingeht. Das ist bei einer Vorlage, wo es durchaus um viele Zahlen geht und wo es durchaus auch komplex ist, natürlich ein bisschen einfacher als bei simplen Fragen, sollen Kühe Hörner tragen oder nicht. Das ist eine Ja-Nein-Frage. Das ist das Risiko, aber es ist die Aufgabe der Befürworter, sich zu engagieren und immer wieder Fakten zu bringen. Es gibt nichts anderes.
Wie bringt man an, dass die Leute sich mehr vielleicht auch für die Frage interessiert, für die zweite Säule, das gehört man auch immer. Wir kommen Ende Jahr immer so einen Zettel über und wenn es hochkommt, tun wir den auf den Stapel,
glaube ich. Ich bin nicht sicher, ob das heute noch stimmt. Ich glaube, das Interesse so wie ich das wahrnehme, wenn man jetzt Kampagne macht, ist gestiegen, die Kompetenzen sind auch gestiegen, die Leute wissen besser Bescheid. Das hat etwas vielleicht auch mit dieser Initiative um die 13. AV zu tun. Ja. Ich merke, dass das Interesse für Fragen, Altersvorsorge, dass das durchaus gestiegen ist und damit auch Kompetenz der Menschen. Ich glaube, da hat ein Wandel stattgefunden und der ist eigentlich zu begrüßen. Allerdings ist es natürlich schon verständlich, dass man als 30-Jähriger vielleicht nicht daran denkt, jeden Tag, was passiert denn eigentlich, wenn 35 Jahre später ich vielleicht dann in die Pension gehe. Das liegt auch ein bisschen in der Natur der Sache, aber das muss man berücksichtigen. Im Generellen glaube ich, dass Fragen um Altersvorsorge in der Bevölkerung mehr auf mehr Interesse stoßen als früher.
Also man muss einfach auf dem Zettel auch mal die Zahlen anschauen, dann sieht man, dass es nicht um wenig Geld geht, irgendwie, oder? Also,
ja, und man muss
sich... Rein als Tipp so.
Ja, also es ist wirklich noch das Ziel von unserer Altersvorsorge ganz generell, dass sie etwa 60% von ihrem jetzigen Lebenseinkommen eigentlich dann haben, auch wenn sie in Pension geht. Und das kann jeder für sich einmal selber ausrechnen, wie viel das wäre. Kann vergleichen, kann schauen, wie viel komme ich in der AV über, wie viel komme ich in die zweite Säule, wie viel muss ich noch selber sparen. Das ist etwas Ziel von unserer Altersvorsorge, dass wenn ich in Rente gehe, ungefähr noch 60% von dem Standard oder von dem, was ich vorher hatte, auch noch verfügen kann. Das ist eine einfache Rechnung, das kann jeder einmal selber anschauen und sich dann je früher, desto besser, rechtzeitig die richtigen Entscheidungen treffen.
Ich merke es bei vielen, die Teilzeit arbeiten, dass sie sich nicht bewusst sind, wer nur 60% schafft, der wird auch weniger zweite Säule haben irgendwann.
Das ist so, oder? Und das ist vielleicht noch eine Schwierigkeit von unserem System, das durchaus noch traditionell konzipiert worden ist, wo man gesagt hat, es schafft jeder 100%. Manchmal hat man gesagt, es schafft nur einen in einer Ehe, in einer Familie. Das bricht sich auf, oder? Und das hat natürlich Konsequenzen auch für die Altersvorsorge. Also ich würde jedem raten, wo sich aus verschiedenen Gründen für Teilzeit Pensen entscheidet, vielleicht manchmal auch entscheiden muss, aber auch entscheiden will, dass er die Altersvorsorge genauer anschaut als jemand, der einfach von jung an immer 100% geschafft hat. Dort ist es relativ einfach vorauszuberechnen.
Wie ist das, wenn Sie jetzt für die BVG-Reform irgendwo einen Auftritt haben, in der Partei oder bei Verbänden, Gewerbevereinen oder irgendwie so? Wie tönt es dort? Hat man es begriffen? Nimmt man das ab? Das ist eine gute Reform? Oder gibt es...
Ja. Das ist der Vorteil, wenn man schon ein bisschen länger dabei ist. Ich kann mich noch erinnern an frühere Vorschläge, frühere Abstimmungen. Ich bin, das ist jetzt auch schon länger her, aber die erste BVG-Reform, da habe ich extremen Widerstand auch bei den bürgerlichen Wählerinnen und Wählern erlebt. Es war die Zeit, wo die Manager-Saläre zu hoch gegangen sind. Und das hat die Vorlage gekillt, oder? Dann hat es die Altersvorsorge 2020 gegeben, wo man AHV und BVG zusammen hat. Das ist letztendlich knapp gescheitert. Dort war die Diskussion schon ein bisschen anders gewesen. Jetzt erlebe ich eine grosse Offenheit. Es ist das erste Mal, wo ich eine differenziertere Argumentation höre, wo ich auch weniger von diesen Klischeebildern höre, insbesondere Mitte rechts.
Jawohl. Gut, jetzt müssen wir auch noch differenziert reden über Ihre Schutzklausel. Sie haben in der NZZ eine Schutzklausel gefordert, letztlich eine einseitige, eine, die die Schweiz kann anrufen im Verhältnis zur Personenfreizügigkeit mit der EU, wo Sie haben es auch Notbremse genannt, wo die Schweiz muss können ziehen unter bestimmten Voraussetzungen, wo die Zuwanderung einfach zu gross wird. Und damit haben sie gewisse europhile Kreise komplett geschockt. Sie gehen auf Konfrontationskurs, hat die NZZ geschrieben. Sie riskieren die ganzen Bilateralen. Ist es wirklich so schlimm, das, was sie vorhaben?
Ich würde genau das Gegenteil argumentieren. Wir wollen die Bilateralen retten. Das heisst, wer die Bilateralen retten will, muss, solange die Personenfreizügigkeit zu den Bilateralen gehört, und das wird sie bleiben, der muss mit der Personenfreizügigkeit zurechtkommen und der muss der Schweizer Bevölkerung können sagen, wie die Personenfreizügigkeit innerhalb von unserer Situation, was man da für Regeln einbringen kann. Die Schutzklausel, die uns vorschwebt, die hat meine Fraktion, meine Partei bereits bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative vorgeschlagen. Oder? Dass man sagt, wir müssen die Verfassungsbestimmung ernst nehmen, was das Volk gesagt hat. Mhm. Wir möchten die Masseneinwanderung begrenzen.
Schon vielleicht damals. Schnell, Kontingentierung ist dort drin, richtig. Höchstzahlen in Ländervorrang.
Richtig, und dort hat man dann gesagt, basierend auf einer Idee vom Staatssekretär Ambühl, dass man sagt, man muss den Regionen Möglichkeit geben, in bestimmten Berufen, wenn die Zuwanderung zu hoch ist, eine Begrenzung einzuführen. Und diese Möglichkeit hätte man gegeben. Und es ist damals am Widerstand von FDP und SP gescheitert, die gesagt haben, das beißt sich. Oder? Nach unserer Meinung hat sich das schon damals nicht bissen mit der Freizügigkeit. Insbesondere jetzt, wo wir die Situation haben, dass wir einerseits die bilateralen Verträge haben, die werden irgendwann einmal zum Abschluss kommen, die Verhandlungen. Dann wird es dem Volk vorgelegt. Das wird noch ein paar Jahre gehen, bis das Volk darüber befinden kann. Und auf der anderen Seite haben wir eine Initiative von der SVP, die sagt, wenn die Schweiz mehr als 10 Millionen hat, dann müssen Abkommen wie Personenfreizügigkeit gekündigt werden. Und da muss man aus meiner Sicht, wenn man die Bilaterale will, erhalten, muss man einen Antrag finden. Und dass die Schutzklausel in der Verfassung hinein, würde aus unserer Sicht das Problem eben richtig adressieren. Es kommt ein Letztes dazu. Oder? Man hört ja jetzt auch, dass in den Verhandlungen mit der EU das Thema Schutzklausel ein wichtiges ist. Das ist auch gut so, dass unsere Delegation dort mit der EU verhandelt. Ich habe aber Zweifel, ob das Resultat rauskommen wird, dass das innenpolitisch genügt. Dass man wird sagen, mal, wir vertrauen auf das. Und darum würde ich eben plädieren, dass man in einer Volksabstimmung über die Verfassungsänderung nachdenkt. Dann hat man sie in der Verfassung. Warum? Weil die EU jetzt in den Verhandlungen gezeigt hat, dass sie Verfassungsbestimmungen von der Schweiz respektiert. Sie hat verhandelt im Moment über die sogenannte Unionsbürgerrichtlinie. Mhm. Das heisst, die gibt grundsätzlich einem Bürgerin, Bürger aus der EU, wenn sie in der Schweiz ist, soziale Rechte, Zugang zum Sozialstaat und so weiter, nach einer bestimmten Frist. Aber grundsätzlich gibt es die gleichen Rechte im sozialen Bereich wie an einem Schweizer oder einer Schweizerin. Und dort hat die Delegation zu Recht darauf hingewiesen, dass wir eine Ausschaffungsinitiative angenommen haben, die gesagt haben, wer kriminell wird in der Schweiz, muss können ausgeschafft werden. Und die EU hat grundsätzlich gesagt, das widerspricht deren Unionsbürgerrichtlinie. Im Grundsatz, oder? Das könnte er nicht. Aber sie hat gesagt, die Schweiz hat das in der Verfassung, also sind wir bereit, das zu akzeptieren. Und genau so müsste es eben bei einer Schutzklausel sein. Wenn eine Schutzklausel in der Verfassung ist, ist die EU gehalten und wird das auch, jetzt sie sagen, okay, wir haben den Grundsatz, behalten wir, aber Verfassungsbestimmungen gehen dem Abkommen vor.
Gut, aber es geht also nicht um eine Schutzklausel in einem Vertrag.
Nein.
Warum nicht? Dort, wenn man die nämlich dort drin hätte, dann könnte man sie wirklich anwenden. Das wäre eine griffige Schutzklausel.
Wenn die EU dermaßen bereit ist, dermaßen Konzessionen würde geben, dass eine griffige Schutzklausel als Resultat aus den Verhandlungen rauskommt, dann kann man das ja noch anschauen. Da bin ich durchaus offen. Ich habe einfach meine Zweifel. Wir hören ja, dass der Bundesrat die Verhandlungen und auch die EU die Verhandlungen wollen Ende Jahr abschliessen. Dann wissen wir, was dann drin steht. Und dann werden wir das anschauen. Ich sehe einfach, auch wenn die Verhandlungen abgeschlossen sind, auch wenn das nachher in den Prozess geht, auch wenn eine Schutzklausel drin ist, die Abstimmung über die SVP-Initiative, die wird kommen. Und die wird meines Erachtens schneller kommen als die Abstimmung über das EU-Abkommen. Und wenn die Schutzklausel, die man ausgehandelt hat, nicht griffig genug ist, dann würde ich meinen, ist die Möglichkeit grösser, dass die 10-Millionen-Initiative von der SVP angenommen wird. Und das hätte dann Kündigung von der Personenfreizügigkeit Ultima Ratio. Also ich finde, man wird das abwarten müssen, aber um wirklich selber können zu sagen, wir machen das in unserem Land so, braucht es meines Erachtens eine Verfassungsbestimmung. Die jetzige Schutzklausel, die wir ja haben mit der EU, die kann ja nicht einfach die Schweiz einseitig beschliessen, genau. Sondern die braucht eine Zustimmung von der EU. Das halte ich nicht für ausreichend, weil Man muss einfach sehen, die Schweiz hat innerhalb von Europa eine ganz besondere Situation, insbesondere beim Lohnniveau, insbesondere bei der Zuwanderung.
Bei den Sozialleistungen auch.
Bei den Sozialleistungen, weil wir einfach im Vergleich zu unserem Umfeld, europäischen Umfeld, viel attraktiver sind. Das ist ein Folge von unserer Attraktivität. Und wir haben eine dritte Besonderheit, nämlich die direkte Demokratie. Es sind Löhne, es ist Zuwanderung, es sind die direkte Demokratie. Das sind die drei Felder, wo man der EU muss klar machen, da haben wir ganz spezifische Voraussetzungen, die auch in Verträgen berücksichtigt werden.
Aber jetzt möchte ich das noch ausbeilen. Also, Sie schlagen also vor, eine Schutzklausel in die Verfassung zu schreiben, mit eben Kontingentierung, Höchstzahlen, Inländervorrang. Ja. Das steht ja schon in der Verfassung. Das haben wir 2014 mit der Masseneinwanderungsinitiative reingeschrieben. Was würden Sie denn noch dazu tun?
Der Unterschied ist der, dass es feiner ist. Das heisst, dass es in Regionen und in Branchen ist, wo die Zuwanderung überdurchschnittlich ist. Das heisst, es ist nicht einfach, die Schweiz macht das und flächendeckend, sondern es gibt verschiedene Situationen in der Schweiz und auch verschiedene Bedürfnisse von verschiedenen Branchen. Also, wenn die Einwanderung in Arbeitsmarkt in Genf hoch ist, dann ist das unter Umständen auch geschuldet an der spezifischen Lage von Genf. Also muss Genf können andere Regeln einführen, zeitweise, wenn die Einwanderung überdurchschnittlich ist.
Man hat damals viel vom Tessin geredet.
Tessin genauso. Oder? Ja. Tessin hat eine spezifische Situation, eine höhere Zuwanderung in verschiedene Kreise der Wirtschaft. Es gibt auch italienische Unternehmen, die in Tessin gehen. Das fördert natürlich auch Zuwanderung. Und wenn Tessinerinnen und Tessiner zum Schluss kommen, das ist überdurchschnittlich, das kann man dann anschauen, und wir müssen jetzt etwas machen, dann sollen sie es können machen, bis die Einwanderung wieder zurückgeht. Das ist der Unterschied. Und wir müssen dann eben anfangen, darüber reden, dass wir sagen, welche Ausländer wollen wir denn eigentlich nicht mehr? Jetzt sagt man einfach, es hat zu viel. Aber ich glaube, wir müssen darüber reden, welche Ausländerinnen und Ausländer sind gesellschaftlich akzeptiert, sind auch von der Wirtschaft wirklich nötig. Und welche brauchen wir halt weniger? Also es gibt Gastrounternehmen, die brauchen natürlich ausländische Arbeitskräfte und die sollen durchaus das auch haben. Aber wenn auch sie sagen, das ist zu viel und wir brauchen weniger, dann sollen sie auch weniger können.
Aber dann ist die Gefahr immer noch so, dass es ein toter Buchstabe bleibt, oder? So wie die jetzige Bestimmung. Ich nehme an, es ist eine Kann-Bestimmung dann. Irgendwelche Kantone können eben Massnahmen ergreifen, wenn das und das gegeben ist. Also das schmeckt doch ein bisschen, eben nach einem Gegenvorschlag zu dieser SVP-Initiative, aber passiert denn wirklich etwas?
Ich bin überzeugt, dass dann etwas passiert, weil erstens, es ist eine Verfassungsbestimmung, es wäre eine Verfassungsbestimmung. Zweitens, es wird Diskussion über, welche Ausländerinnen und Ausländer sind denn zu viel und wo kommen viel zu viel. Sie wird endlich einmal versachlicht. Oder? Sie würde mal zeigen müssen, zuerst, in die bestimmten Regionen, in die bestimmten Branchen ist die Einwanderung zwar stark, aber sie ist nicht überdurchschnittlich, oder? Im Vergleich zur EU. Dann ist ja kein Problem. Und sie ermöglicht natürlich den Kantonen, die durchaus ihre Verantwortung haben, und dem Parlament in den Kantonen zu sagen, wir möchten das so. Der Kanton Zug hat eine ganz andere Ausgangslage als der Kanton Graubünden, sagen wir mal. Er braucht, denen Bedürfnis soll das Volk in Graubünden und das Volk im Kanton Zug unterschiedlich können Rechnung tragen. Ich gehe davon aus, dass wenn der Druck zu gross ist, oder, dass dann natürlich auch Politikerinnen und Politiker, die Regierung sollen in den Kantonen sagen, jetzt müssen wir etwas machen. Und diese Möglichkeit kommt jetzt über.
Auch dann werden aber dann Leute sagen, das dürfen wir nicht machen, weil das Personenfreizügigkeitsabkommen verstoßt und dann geht alles zusammen, das hat man Ihnen jetzt auch vorgeworfen.
Ja, ich denke einfach, oder? Noch einmal, wenn die EU bereit ist, in der Unionsbürgerrichtlinie eine Ausnahme zu machen, weil sie in der Verfassung steht, dann ist es nichts anderes als konsequent, wenn etwas in der Verfassung steht, hat das die EU auch zu respektieren. Das ist der erste Punkt.
Wir haben aber kein Gewehr.
Und der zweite Punkt ist eben schon der. Ich meine, die politisch Verantwortlichen müssen dann eben auch die Verantwortung übernehmen gegenüber ihrer Bevölkerung, wenn sie sagen, nein, wir machen jetzt da nichts. Aber es geht auf die Ebene runter und auf die Branchen runter, die besonders betroffen sind.
Als Föderalist bin ich da natürlich dafür. Kantone sind ja möglicherweise weniger so dieser Europhile, ja, dann geht alles zusammen ausgesetzt. Das
ich, ist bin, ich bin auch
näher bei den Leuten, oder
auch? Ich bin auch überzeugt, dass wenn eine bestimmte Region, sagen wir jetzt Tessin, sagt, in dieser Branche wandern zu viele ein und das müssen wir begrenzen, dass das nicht etwas ist, wo Brüssel dermaßen umtreibt, dass sie dann gerade sagen, jetzt könnten wir das ganze Abkommen, oder? Was sie dann auch könnten, oder vielleicht manchmal androhen. Es wäre eben genau das, dass es eben die Diskussion um Zuwanderung würde versachlichen und sie würde auf die Branchen und auf die Gebiete beschränken, wo sie eben wirklich den Menschen auch Sorgen macht.
Sie haben vorhin gesagt, man probiert die Verhandlungen abzuschliessen bis Ende Jahr. Ist das gescheit, der Zeitdruck, den man sich da unterlegt, aus rein abstimmungstaktischen Gründen?
Es kommt ein bisschen darauf an, oder? Ich glaube nicht, dass es jetzt noch so darauf ankommt. Oder? Ich glaube, es ist der beiderseitige Wille, dass man die Verhandlungen zu einem Abschluss bringt. Und ein Abschluss von Verhandlungen hat einmal den grossen Vorteil, dass man dann einmal wissen, was ist auf dem Tisch. Oder? Wir haben natürlich, wo wir das Common Understanding diskutiert haben, da die Eckpunkte, schon ein bisschen gewusst, was kommt. Aber es ist immer besser, wenn man dann einmal einen konkreten Text, der dann eingefroren ist, aus den Verhandlungen rauskommt und über den man dann kann reden. Und der Prozess in der Schweiz wird ja so sein, das geht dann auch in Vernehmlassung. Es braucht einen riesigen Gesetzesbestand, der anpasst im Inland. Das wird man dann noch müssen beraten. Ich finde, es ist begrüßenswert, wenn man da langsam Klarheit hat. Also wir müssen uns auch keine Illusionen machen, das ist immer gesagt worden. Innerhalb von beiden Seiten haben müssen zugestehen, dass das Common Understanding, wo sie ja vereinbart haben, die Eckpunkte, mehr oder weniger verbindlich sind. Also etwas wahnsinnig Neues wird da nicht rauskommen. Und darum kann man es dann auch mal zu einem Abschluss bringen. Es geht dann...
Und muss einfach am Schluss nachgeben. Also die Schweiz, damit man den Zeitplan einhalten, muss die Schweiz einfach am Schluss nachgeben.
Also wenn es dann nur darum geht, dass der Zeitplan eingehalten wird und man nur mit dem Argument dann gezwungen ist, nachzugehen, dann habe ich dann schon die Hoffnung am Bundesrat, dass er sagt, nein, also so können wir ja natürlich nicht abschliessen. Aber man darf sich auch keine Illusionen hingeben. Die Eckpunkte, das Common Understanding, das ist 80% von dem, was eigentlich schon fertig verhandelt ist. Die schwierigen Punkte, die werden jetzt angegangen.
Zum Beispiel Schutzklausel.
Zum Beispiel Schutzklausel, oder? Es ist natürlich schon so, auch bei Verhandlungen, das schwierigste Part bewahrt man sich zum Schluss ein. Und wenn sich das Schwierigste als noch nicht lösungsbereit erweist für die Schweizer Delegation, dann habe ich schon die Hoffnung, dass dann auch nicht einfach sagen, jetzt haben wir genug, jetzt unterschreiben wir alles. Aber das ist die Verantwortung vom Bundesrat.
Wie ist eigentlich die Schutzklausel abgestützt in Ihrer Partei? Weil Mitglieder von der Fraktion haben uns gesagt, wir haben darüber geschrieben, ja, das käme jetzt zum falschen Zeitpunkt, die Forderung, dass man muss lieber mit internen Massnahmen nach Verhandlungsende da irgendetwas noch machen.
Es ist intern abgestützt in einer Fokusgruppe von der Fraktion, die sich mit Zuwanderung und Asyl beschäftigt. Es ist nichts Neues. Wir haben es, wie gesagt, die ganze Fraktion hat das bei der Umsetzung Masseneinwanderung mal vorgeschlagen. Und über den Zeitpunkt, da gibt es Nuancen. Es gibt Leute, die sagen, man hätte jetzt mal zuerst warten sollen, was in Brüssel entschieden ist. Andere begrüßen aber, dass man die Diskussion eröffnet. Der FDP-Präsident hat sie ja dann auch vorgeführt. Ich glaube, es sind wichtige Signale, dass auch der EU klar muss sein, wenn es bei der Zuwanderung keine mehrheitsfähigen Lösungen gibt für die Schweiz, dann wird das Abkommen sehr, sehr schwer haben. Das heisst, jeder, der ein Interesse hat, dass es ein gutes Abkommen ist, wo am Schluss das Schweizer Volk zustimmen kann, der muss die Frage der Zuwanderung richtig adressieren. Und das ist ein Vorschlag.
Auch diesen Sommer hat Beat Jans für Schlagzeilen gesorgt mit einem Gastbeitrag in der NZZ, wo er eigentlich das Plädoyer für die Verträge gemacht hat, wo man weiss, dass er schon lange findet, nicht viel Neues. Sie haben ihn in der NZZ dafür kritisiert. Ja, darf ein Bundesrat nicht da seine ganz innere Überzeugung?
Selbstverständlich, ich habe ihn nicht dafür kritisiert, dass er in der NZZ ein Forum gefunden hat, um eigentlich nichts Neues zu sagen, sondern das war nicht einmal neuer Wein, alter Schlüch, sondern das war alter Wein, alter Schlüch. Das sind so Standardsätze, die man in jeder Broschüre nachlesen kann, wo es um die bilateralen Verhandlungen geht. Ich habe das kritisiert, oder, dass es eigentlich eine Banalität ist. Und der zweite Punkt ist, dass der Bundesrat Jans auch in dieser Frage mir immer noch nicht richtig im Bundesrat ankommt. Weil in dieser Landesregierung gehört sich, dass man solche durchaus akzentuierte Positionen abspricht und auch schaut, ist das auch vom EDA oder von anderen Departementskollegen einigermaßen abgestützt. Das ist es offensichtlich, weil da hat niemand richtig protestiert. Ich habe ihn eigentlich vor allem deshalb kritisiert, weil es kein neuer Beitrag war. Er hat etwas abgeschrieben, was vermutlich seine Kommunikationsabteilung schon seit 3 Monaten in der Schublade hatte und hat das nicht einen substanziellen Beitrag gefunden.
Kollegialitätsprinzip? Also ich meine, man stellt sich vor, der Albert Rösti würde das Gegenteil schreiben.
Auch das gehört. Es ist ja, Jans kann ja sagen, das ist ja die offizielle Haltung vom Bundesrat, oder?
Ja, nicht aber, so euphorisch.
Aber in der Euphorie kann er sagen, da bin ich halt Basler.
Genau.
Es gehört ein bisschen dazu, zur Unseite von gewissen Bundesräten. Und darum sage ich, der Herr Jans macht manchmal den Eindruck, dass er noch nicht so richtig weiss, wie er als Bundesrat sich sollte verhalten. Das war ein Fähnchen für die eigenen, die immer schon gewusst haben, wie er denkt. Der eigene zeigen. Kollegialität, das müssen wir die 7 unter sich ausmachen, sind alles erwachsene Leute und richtig umgehauen wird es vermutlich niemand haben, weil es ja auch nichts Neues und wahnsinnig Banales ist. Oder? Also eigentlich etwas relativ Banales. Ich würde jetzt da noch nicht übertreiben. Aber es zeigt, dass wir einen Bundesrat haben, wo es schon Mitglieder gibt, die primär einmal an die eigene als eigenes Beliebtheitsranking bei der eigenen denken als Land und das Gesamtwohl von der Regierung und vom Land.
Ich muss noch eine letzte Frage stellen. Sie haben ja legendär den Europäischen Gerichtshof als toxisch bezeichnet und seine Rolle im Streitbilligungsverfahren, zum präzise sein. Ist das immer noch so? Ist das immer noch toxisch?
Es ist ein anderer Ansatz jetzt. Oder? Man muss sagen, bei dem Rahmenabkommen, das man vorher hatte, ist die Durchdringung von dem Europäischen Gerichtshof auf alle Sinne schon wichtiger gewesen als jetzt. Oder? Jetzt versucht man es mit Paketlösungen und in diesen einzelnen Dossiers wird dann noch zu klären sein, wie die Rolle ist. Grundsätzlich geht es mir eigentlich bei dieser ganzen Frage und bei diesen institutionellen Fragen eigentlich darum, wie bringen wir es an, dass die Regeln und Eigenheiten von der direkten Demokratie respektiert werden im Verhältnis mit der EU. Und dort würde ich immer noch behaupten, das habe ich damals schon gesagt, oder, das, was für die Europäische Union der Europäische Gerichtshof ist, nämlich der letzte Entscheider, das ist bei uns eben das Volk, das ist bei uns die direkte Demokratie. Und wenn man es anbringt, oder, dass die EU das begreift, dass wir genauso wie sie der EuGH, wir die direkte Demokratie haben, mit letztabschliessenden Entscheid vom Volk, und dass man das berücksichtigt, wenn es Differenzen gibt, dann wären wir einen Schritt weiter. Aber es ist auch klar, dass da die EU auch in Verhandlungen mindestens Verständnis nicht zeigt. Die EU muss sich einfach schon fragen, ist es auch in ihrem Interesse sehr gute, sehr stabile Beziehungen mit einem Land wie die Schweiz aufs Spiel zu setzen, zu riskieren. Was ist der Benefit für die EU? Mhm. Genauso gibt es einen Benefit für die Schweiz, selbstverständlich. Mich dunkt, es gibt mittlerweile auch ein bisschen pragmatischere Ansichten in Brüssel. Das zeigt zum Beispiel die Konzession bei der Unionsbürgerrichtlinie. Das zeigt die Konzession, dass man sagt, die Schweiz muss nicht alles übernehmen, wenn Lohnabbau Lohnschutzabbau da ist. Das sind Konzessionen, die die EU noch vor 3, 4, 5 Jahren nicht gemacht hat. Auch dort ist die Frage, wird das weitergehen? Auch dort wird die Frage sein, was steht denn am Schluss im Verhandlungsergebnis? Und was macht dann die Schweiz einseitig? mit dem Verhandlungsergebnis. Das bleibt immer noch unsere eigene Verantwortung und unsere eigene Möglichkeit.
Ihre Worte im Brüssels Ohr. Spätestens, wenn es auf dem Tisch liegt, tue ich das gerne nochmal mit Ihnen diskutieren.
Sehr gerne.
Merci vielmals für das Gespräch. Merci fürs Zuschauen. Danke, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert, einen Kommentar da lasst oder mir schreibt auf dominik.feusi@nebelspalter.ch. Ich wünsche euch alles Gute, gute Zeit und bis zum nächsten Mal.